Willkommen zu «Fäusi Federal», das ist der wöchentliche Tag direkt aus dem Bundeshaus zu euch heim mit interessanten Gästen. Heute mit Jacqueline de Quattro, sie ist FDP-Nationalrätin aus der Watt, frühere Staatsrätin von der Watt. Und mit ihr reden wir über die Biodiversitätsinitiative, weil die im September zur Abstimmung kommt. Und dann ist Frédéric Quattro Sicherheitspolitikerin. Dann werden wir ein bisschen reden über die Armee, über den Wiederaufbau und was das für die Schweiz bedeutet. Und ich habe wieder einen Wattländer.
Wow.
Château de Vincelles. Ich muss es so, damit man die Etikette sieht.
Sehr gute Auswahl.
Sicher. Ist das, das ist, glaube ich, ist auch bekannt in der Watt?
Ja, ja. Ganz sicher.
Wunderbar. Merci für den Besuch. Danke fürs Gespräch.
Danke, danke Ihnen.
Sehr fein. Klassisch, kann man nur empfehlen, trinkt mehr Schweizer Wein aus der Watt.
Unbedingt.
Unbedingt. Gut. Reben und Biodiversität. Es gibt Leute, die behaupten, ja, das ist ja Monokultur, da gibt es keine Biodiversität. Aber ich glaube, das ist völlig anders, wenn man heute in einen Rebberg geht, als vielleicht noch vor 40 Jahren. Oder?
Das ist ganz klar. Und abgesehen davon, man muss ja auch irgendwo das kultivieren, sonst muss man es importieren. Wir müssen wissen, ob wir lokal produzieren wollen. Sechs Wein, sechs Lebensmittel oder ob man einfach alles importiert. Mhm. Und da ist dann auch so die Bilanz vom CO2 auch nicht so glorios, wenn man das alles importiert.
Und genau das geht zu der Biodiversitätsinitiative. Weil die Initianten sagen, man muss viel mehr Land, das heute bebaut wird, das heute produziert wird, auf die Seite tun, ich tue es jetzt ein bisschen pauschal formulieren, damit dort Biodiversität kann wachsen und so. Da haben Sie etwas dagegen. Sie sind im Gegnerkomitee. Warum?
Ja, also ich bin natürlich auch für Biodiversität. Ich denke, das sind wir alles. Das Problem ist, wie können wir es erreichen? Mhm. Und wie können wir auch die verschiedenen Interessen wahren? Mhm. Und jetzt haben wir doch wirklich das Volk ganz klar gehört. Sie haben gesagt, beim Klimagesetz, uns ist es wichtig, dass wir am Weg von der Nachhaltigkeit sind. Mhm. Wir wollen ein CO2-neutrales Land 2050, alter spätestens. Und wie erreichen wir das? Und für das müssen wir schauen, dass wir mehr Energie produzieren in der Schweiz, zum Beispiel. Das heisst, saubere Energie, wo man Sonne kann gewinnen, aus Wind, aus Wasser. Und das ist alles sehr, sehr schwierig, wenn man da einfach nur noch Gebiete schützt wegen Biodiversität. Mhm. Und von der Landwirtschaft haben wir schon gehabt. Die machen schon auch riesen, geben sich schon riesen Mühe, damit man mehr Biodiversität kann einführen kann, eben in den bebauten landwirtschaftlichen Gebieten. Es ist ja 20% von ihrem Landwirtschaftsgebiet ist ja schon der Biodiversität gewidmet. Und für das kommen jetzt auch Subventionen über. Ich denke, wir müssen schauen, dass wir mehr auf Qualität setzen als auf Quantität. Mhm. Weil was will eigentlich die Initiative? Mhm. Quasi 30% vom Schweizer Territorium wird es reserviert für Biodiversität. Mhm. Das klingt gut, aber was machen wir mit dem Rest? Irgendwo muss man wohnen, irgendwo muss man sich entwickeln, irgendwo muss ja noch ein bisschen Industrie stattfinden. Ausser wir wollen alles importieren, das ist eine Wahl, aber es ist eine Mini-Wahl.
Mhm. Jetzt aber die Initianten sagen, ja, die Zahl 30%, das meinen Sie gar nicht so. Was steht im Argumentarium?
Ja, ich habe aber auch gehört, dass Sie sich auf internationale Abkommen beziehen.
Genau, Montreal.
Und dort steht 30%, also schwarz auf weiß. Also okay. Ich denke, wenn man den Leuten sagt, wir wollen das, aber eigentlich wollen wir es ja nicht, aber dann ist doch alles sehr diffus. Und irgendwie muss ich ein bisschen Vertrauen herstellen. Und das Vertrauen, muss ich sagen, ist jetzt bei mir gerade in Stücke gegangen. Mhm. Jetzt haben wir doch vor 10 Tagen eine Volksabstimmung gehabt.
Genau.
Für das Stromgesetz. Und dort sind zum ersten Mal seit langer Zeit wieder mal der Kompromiss vorgekommen, der die Schweiz so stark macht. Oder die Wirtschaftsverbände und die grossen Umweltverbände haben zusammengespannt. Alle Parteien, außer Teil von der SVP, aber die sind auch nicht einig gewesen, haben gesagt, gut, jetzt wollen wir eine nachhaltigere Entwicklung und für das produzieren wir in der Schweiz mehr Energie, das habe ich vorher gesagt. Mhm. Und kaum ist das durch, 5 Tage nachher gibt es eine Pressekonferenz, wir wollen jetzt gleich mehr Biodiversität. Mhm. Hey, das ganze Gleichgewicht, das wir jetzt erreicht haben, die Interessenabwägung, die ist in Stücken. Und
das geht rücklich. Aber das ist natürlich, weil die Initianten, die haben eine ganz andere Vorstellung, glaube ich, von dem Land.
Ja, das Gefühl.
Oder? Also es geht halt eben, also sogar,
das
es ist ein Sozialdemokrat.
Ja.
Genau, oder ein Ballenberg. Also ein Sozialdemokrat, lustigerweise, hat mir gesagt, es ist eine Ballenberg-Initiative. Stück weit.
Ich glaube, es ist ein bisschen eine Illusion. Wir sind natürlich immer mehr Leute, das ist so. Das gefällt uns oder das gefällt uns nicht, das müssen wir irgendwie unter einen Hut bringen. Mhm. Die verschiedenen Interessen die sind genauso wertvoll wie die Biodiversität. Und darum müssen wir schauen, wo man kann Biodiversität mhm. entwickeln und wie machen wir es am besten machen. Mhm. Ich war ja früher mal Umweltdirektorin.
Genau, Staatsrätin im Kanton Wallis.
Kanton Watt, 13 Jahre lang. Umwelt, Energie.
Was haben Sie denn gemacht?
Da habe ich zum Beispiel einen Strategieplan Biodiversität aufgestellt.
Mhm. Und was war das? Was ist
der fördert, was am meisten bringt. Und das heisst nicht nur, dass man breite Gebiete einzonen, die manchmal überhaupt nichts Gescheites bringen, sondern dort, wo Biodiversität wirklich gefördert werden kann, dort wird sie unterstützt. Ich gebe ein Beispiel. Mhm. Wir haben zum Beispiel sehr viele Kanäle. Früher hat man das gebaut, damit man Land bewirtschaften kann, damit man die Sumpf sanieren kann. Ja. Und dann sind einfach die Wasser in den Kanälen drin. Und dort wächst links und rechts nichts Gescheites, muss ich schon sagen. Dann haben wir geschaut, mit den Bauern, mit den Gemeinden selbstverständlich, mit den Umweltverbänden, wie kann man machen, dass sich das Wasser wieder ein bisschen natürliche Ufer aneignet, wo man den Kanal behaltet, dort, wo es natürlich bebaut ist, wo kann man es wieder der Natur retourgeben und dort wird dann Biodiversität entwickelt. Mhm. Und so sind Bauern geschützt, dort, wo es wirklich notwendig ist. Die Bauzone ebenfalls, dort, wo man sie nicht kann abbauen kann, respektive wo man sie nach Raumplanungsgesetz sollte entwickeln. Aber Biodiversität dort fördern, was etwas bringt. Und die, all die Renaturation-Projekte.
Renaturierung.
Genau, ich denke, ich kann kein anderes Wort dafür. Ja. Das bringt wirklich sehr viel. Und so kommen auch wieder Arten zurück, die vergessen worden sind, respektive fast ausgestorben sind, kommen wieder retour. Und das würde ich sagen, das ist ein schönes Zeichen.
Jetzt, die Initianten sagen, das ist alles, das ist so Detailsachen, wir wollen den grossen Wurf, oder? Das ist, glaube ich, der Unterschied. Und sie sagen halt, es gibt eine Biodiversitätskrise, ein Drittel der Arten sind entweder gefördert oder ausgestorben. Was sagen Sie auf das Argument?
Also ich sehe, dass der Wolf wieder da ist. Mhm. Ich sehe, dass der Bär auch wieder da ist. Ich sehe starken Aufstieg auf dem Rotwild. Dass die Jäger genug ausrufen, dass sie gerne wieder ein bisschen mehr abschiessen können. Und Tierzüchter, also Schafzüchter sind sehr besorgt. Und das, da habe ich das Gefühl, also wenn die Grossen wieder kommen, dann ist es nicht so schlimm. Mhm. Aber ich will das nicht klein schreiben. Biodiversität ist sehr wichtig für unser Land. Unser Land ist auch attraktiv dank dem. Wir haben eine Lebensqualität, der Tourismus kommt. Aber wenn man schon sagt, Tourismus, dann muss man auch schauen, wenn diese Initiative durchkommt. Wie soll sich dann der Tourismus noch entwickeln in den Berggebieten zum Beispiel? Da kann kein Skilift mehr gebaut werden. Man hat jetzt schon riesen Mühe, wenn man einen Schneekanon aufstellen muss. Ich habe das Gefühl, das wird noch viel schlimmer. Mhm. Und also in den ganzen Berggebieten, Tourismusgebieten, ist das auch ein grosses Problem.
Das ist halt verrückt. Man tut in dieser Initiative schon auch ein bisschen Angst schüren. Es heisst auch, irgendwie die Hälfte der Landschaft sei gefördert. Oder auch, man sagt, ja, man werde gar nicht mehr können, Lebensmittel herstellen, weil es keine Bienen mehr hat, die das bestäuben und so weiter. Also ich habe das eben heute Morgen noch mal gelesen. Es ist wirklich eine Initiative, die darauf abzielt, den Leuten in der Stadt Angst zu machen, die ganze Natur geht zusammen.
Ich lese es auch ein bisschen so. Ich muss sagen, ich finde, wir haben schon sehr viel gemacht. Der Bund hat ja auch eine grosse Strategie aufgestellt.
Seit Jahren?
Ja, seit Jahren. Und ich finde, man sollte nicht sagen, das ist zu klein, das nützt nichts. Im Gegenteil, die Schweiz funktioniert so. Das ist Föderalismus. Dort, wo es etwas bringt, wird etwas gemacht. Sei es auf Gemeindeebene, sei es auf Verbandsebene, sei es auf Kantonsebene. Und der Bund unterstützt. Aber all das nur dem Bund unterstellen, das heisst, dass man dann lokal auch keine Interessensabwägung mehr machen kann. Ja. Dann wird dann einfach geschützt. Oder? Ich denke, zwischen Schutz und Nutzen muss man wirklich immer eine Abwägung machen können. Mhm. Und das ist ja genau auch der Zweck des Stromgesetzes, den man jetzt gerade angenommen hat. Der hat ja gesagt, da kann man Elektrizität produzieren, da wird die Natur besser geschützt als vorher und auch die Landschaft. Das haben wir eigentlich schon erreicht. Darum möchte ich sagen, einerseits geht mir die Initiative eindeutig zu weit und andererseits braucht sie gar nicht. Wir haben schon alles, was wir brauchen, auch die gesetzlichen Grundlagen.
Sie sind auch Vizepräsidentin von der Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energien und darum, von dieser Seite wird die Initiative auch kritisiert, wie sie die Ortsbilder noch schützen, noch zusätzlich und baukulturelles Erbe ist in diesen beiden Paragraphen und Buchstaben erwähnt. Und die Befürchtung ist, man kann dann eben weniger Solaranlagen machen, weniger energetische Sanierungen.
Ja, all das, was man jetzt erreicht hat durch das Stromgesetz, ja, das doch sehr breit unterstützt worden ist von der Bevölkerung, würde komplett auffliegen. Das ist wirklich ein Problem. Wenn wir jetzt mehr produzieren, wir haben ja einen runden Tisch gemacht. Mit Pro Natura, mit WWF, mit den grossen Umweltverbänden. Und dort haben wir uns geeinigt auf die Wasserwerke, die wir können erhöhen können.
Also 16?
Genau, 16. Ja, also 13 erhöhen, genau, und nur 3 neue. Ich meine, das ist ja wirklich nicht viel. Oder? Ja, wie machen wir jetzt das? Wenn dann Biodiversitätsinitiative durchkommt, dann ist es nicht mehr möglich. Mhm. Und wenn man lokal will, man sagt doch immer, man soll schauen, dass die Gemeinden, die dafür sind, wo die Leute einverstanden sind, zum Beispiel ein paar Wind...
Anlagen, Windturbinen.
Ja, die, ja, die akzeptieren, sollen es dürfen haben. Warum soll man denen reinschwätzen, dass es bei ihnen nicht möglich ist? Wenn die Bevölkerung dafür ist, die es nicht wollen, okay, das ist Gemeindeautonomie, das ist für mich in Ordnung. Ja. Und das haben wir ja auch so bestimmt. Mhm. Und die Leute, die wollen Photovoltaikzellen aufs Dach tun, die sollen es dürfen machen. Mhm. Was hat eigentlich Biodiversität mit diesen Dächern zu tun? Das sehe ich jetzt auch nicht ein.
Also die Initianten sagen im Argumentarium, es steht halt heute schon in diesem Paragraph und man will es gar nicht ausbauen. Also man merkt, wie es...
Ja, man will es nicht ausbauen. Ich denke, das wird sehr kontraproduktiv, wenn man alles einfach auf immer nur ein einziges Interesse aussetzt. Im Fall jetzt Biodiversität. Und einfach alle anderen Interessen ignoriert. Mhm. Sechs Landwirtschaft. Sechs Energieproduktion, sechs Bauen von Wohnungen. Ich meine, wie viel zahlen unsere Leute heutzutage, um etwas mieten, vom Kaufen ganz ausgeschlossen, das kann man quasi vergessen. Die Leute wohnen immer weiter weg vom Arbeitsplatz, weil sie nichts finden. Mhm. Ich meine, muss das noch in den Himmel steigen? Das wird dann immer teurer. Das Bauen wird komplizierter und die Verfahren gehen immer länger. Und durch das habe ich wirklich das Gefühl, es ist ein Rückschlag von dem, was wir in den letzten Jahrzehnten erreicht haben.
Jetzt ist es so eine, also mir fällt halt, wenn man ein bisschen länger da ist, immer auf, es gibt eine ganze Reihe von so linksgrünen Initiativen, die alle mehr oder weniger eine ähnliche Stoßrichtung haben. Und die Bürgerlichen müssen dann immer Nein sagen.
Das ist ein bisschen mühsam, das gibt es zu.
Ja, das ist ein bisschen mühsam. Ja. Und die konkrete Arbeit, wie Sie sie geschildert haben, als Staatsrätin oder auch in den Gemeinden, die ist zwar viel konkreter, aber sie eignet sich halt nicht für das Gebäude, für das Bundeshaus. Ist das ein kleines Dilemma?
Das ist schon ein bisschen so, das ist klar. Wenn man kommt mit dem Hammer, dann hat man sehr viel Aufmerksamkeit und die Leute sagen, hey, da haben wir ein grosses Problem, jetzt müssen wir etwas machen. Und dann kommen wir schon mit der Lösung. Alles wird alles geschützt. 30% vom Territorium wird geschützt. Okay, dann muss man aber auch denken, was bringt das für Konsequenzen? Mhm. Und was bringt uns dann das wieder auf anderen Gebieten? Und ich denke, die Abwägung, das ist ja genau die Kraft der Schweiz. Mhm. Damit man lokal schauen kann, wo sind die Interessen, was will man schützen, was will man können aufbauen, was will man können entwickeln. Wenn jetzt das Referendum gegen den Ausbau von den Autobahnen, das begreife ich jetzt auch nicht.
Im November kommt das zur Abstimmung.
Ja, das kommt jetzt, dann können wir uns später mal überhalten. Genau. Oder? Da kann man auch nichts anderes machen. Ja, wo soll denn der Verkehr durch? Da kann man den Weg zaubern. Da geht er durch die Dörfer, da geht er durch die Landschaft. Mhm. Ich finde einfach, die Initiative hat meistens einen guten Grund. Sie sehen das Problem und sie suchen eine Lösung.
Genau, man setzt es auf die Agenda.
Ja, das ist auch in Ordnung, dass dann müssen wir uns überlegen, machen wir ein Gegenprojekt, ja oder nein. Wir wollten ja eins machen, aber im Ständerat haben sie gesagt, sie wollen das nicht. Mhm. Okay, jetzt kommt es vor Volk, das ist für mich in Ordnung. Man darf einfach nie vergessen, dass wir in der Schweiz weiterhin abwägen können. Wenn immer eins nur obsiegt, das ist wie überall. Dann mal siegen sie, dann sind sie der Champion, aber ich mag mich dann erinnern, das nächste Mal. Mhm. Wenn es das nächste Mal wieder zu einem Kampf kommt, dann haben sie mich gegen sie. Das ist in der Schweizer Politik auch so.
Aber müssen die Bürgerlichen nicht eigene Konzepte haben? Und vielleicht eben auch, ich halte noch nie von der SVP oder von ihrer Partei, von der FDP, ein Konzept Biodiversität gesehen, wo dann zum Beispiel eben drinstehen würde, wir machen das vor Ort, weil wir glauben, wir können viel konkreter und viel besser und viel wirksamer etwas machen für Biodiversität. Manchmal stehen die bürgerlichen so Themen einfach auch links-grün einfach überlassen, machen nie etwas und dann ist man immer in der Defensive.
Ich denke mehr, wir schreiben es nicht gross auf die Tafel, wir machen es.
Ja, aber das ist halt vielleicht ein Fehler.
Ja, das mag sein, aber ich gehöre zu einer Partei, die nicht unbedingt alles an die grosse Glocke hängt, aber Kompromiss sucht. Ja. Und das ist klar, das ist weniger sexy, das ist weniger sichtbar, das ist weniger populär, das sieht man nicht so gut. Und dann, wie Sie sagen, haben wir immer das Gefühl, wir sagen die Defensive. Nein, wir machen das lokal. Wie gesagt, ich habe das im Kanton Waadt gemacht. Das ist der drittgrösste Kanton der Schweiz. Jetzt bringt es schon etwas.
Ja, und es hat auch in der Watt, es hat Städte, es hat Autobahnen, es hat sehr dicht besiedelte besiedelte Gebiete. Ja. Und dann hat es einen grossen Wald, Teil von Landschaft, Graben, Wald, Berge und so.
Wie Bern ist ja ziemlich alles da.
Oder? Und ich meine, und dann kann man eben als Staatsrätin, stelle ich mir vor, aber gibt es am Schluss Gebiete, wo man Biodiversität kann und tut fördern und die sind vielleicht weit weg von Lausanne oder so. Und andere Orte ist halt einfach so, dort muss auch der Kanton funktionieren und wirtschaftliche Tätigkeit ermöglichen. Und ja.
Ich sehe das genauso. Und übrigens, Biodiversität ist momentan eine Gemeindeangelegenheit und eine Kantonsangelegenheit. Mhm. Und dort wird es ja genau umgesetzt. Ja. Und vielleicht kommt das in Bern oder so, ist Blickfeld, danke vielmals. Mhm. Aber das heisst nicht, dass man es nicht macht. Lokal wird es dann schon beleuchtet. Mhm. Oder wenn wir irgendwo noch immer etwas
renaturieren,
danke vielmals. Französisch ist einfacher. Ja. Oder wenn wir noch immer den Biodiversitätsplan machen oder einen Wald, sagen wir, das ist jetzt ein Reservat, da schauen wir für die Fauna und für die Flora, aber da kann man reiten, da kann man spazieren, da kann man mit dem Hund gehen, joggen. Das bringt mir alles unter einen Hut, aber das muss man wirklich lokal angehen. Mhm. Und ich denke, mit dieser Initiative wird das sehr, sehr schwierig. Dann wird es wieder mal im Staat übertragen. Der Staat macht ja alles viel besser als Gemeinden.
Vor allem hier in der Zentrale.
Überall. Es wird zentralisiert, dann wird einfach befohlen, es ist 30%. Und dann kommen die Regulierungen, und dann kommen Gesetze, und dann kommen all die verschiedenen Verfügungen, und dann wird es komplizierter und noch komplizierter. Und am Schluss, ja, dann haben wir das Wasser da oben und sagen, wir haben das eigentlich wieder verbrochen. Mhm. Dass wir überhaupt keinen Spielraum, keine Handlungsfreiheit mehr haben in der Schweiz. Ist das das, was wir wollen? Mhm. Ich würde lieber Biodiversität anders unterstützen. Lokal, qualitativ, aber nicht einfach sagen, jetzt machen wir ein grosses Indianerreservat, 30% vom Schweizer Boden machen wir nur noch Biodiversität. Das bringt es für mich nicht viel.
Ist es eine Initiative von Städtern, die vielleicht ein komisches Bild haben von der Landschaft und den Bewohnern und von der Wirtschaftsweise auf dem Land? Gibt es da ein bisschen?
Ja, es mag sein. Es ist natürlich klar, dass die Verbände schauen für ihre Mitglieder schauen. Und die vertreten exklusiv deren ihre Interessen. Mhm. Und wenn man den Leuten sagt, ja, wir wollen jetzt Blümchen und Tierchen schützen, sind wir ja im Grunde genommen einverstanden. Darum, es ist nicht ungefährlich. Man darf nicht sagen, Biodiversität hat kein Problem oder ist nicht wichtig in der Schweiz. Das ist absolut der Fall. Aber wie man sie am besten schützt, das muss weiterhin eine Sache sein von Interessensabwägung und von lokalen Initiativen mit Unterstützung vom Bund.
Mhm. Gehen wir zur Sicherheitspolitik.
Gerne, da findest du Glück nicht.
Ja, unbedingt. Zum Wohl.
Ja, zum Wohl.
Ja, in der Sicherheitspolitik, das ist ja verrückt, oder? Irgendwie hat man jetzt 30 Jahre lang eine Friedensdividende kassiert. Die NZZ schätzt die auf 140 Milliarden in diesen 30 Jahren. Haben sie errechnet, das stimmt mehr oder weniger. Und jetzt geht es darum, dass man die Armee wieder aufbaut, auf einen Standard, der wirklich die Sicherheit halt bringt, die Aufgabe bringt, wichtige Staatsaufgabe. Und jetzt geht es darum, woher holt man das Geld und bis wann? 2030, 2035 ist eine grosse Diskussion, 1% vom BIP. Das ist eigentlich nur halb so viel, wie eigentlich in der NATO der Standort ist.
Genau.
Und wie schaffen wir das? Es wird ein Kraftakt, wie auch immer man es macht, oder?
Es wird ein Kraftakt, aber wie immer in der Schweiz geht es relativ progressiv. Weil wir haben natürlich, seit die Mauer von Berlin gefallen ist, haben wir irgendwie das Gefühl gehabt, jetzt können wir uns zurücklehnen. Oder? Dann haben wir das Geld, das wir bis dann in die Armee investiert haben, haben wir anders investiert. Wir haben andere Prioritäten gesetzt und das war gut so, weil es haben andere Gebiete die Finanzen gebraucht. Und durch das haben wir 20 Jahre lang in der Armee gespart oder sogar noch länger. Mhm. Und jetzt hat sich natürlich die geopolitische Situation komplett geändert. Oder der konventionelle Krieg ist wieder retour in Europa. Also ich gehöre jetzt von einer Generation, die keinen Krieg erlebt hat. Mhm. Aber mein Vater hat es erlebt, mein Grossvater hat es erlebt und beide haben mir davon erzählt. Darum, wo das wieder gekommen ist, habe ich das eigentlich gefunden, ja, back to normal. Wir haben ja in Europa immer Krieg gehabt.
Ja, es war eine Ausnahme gewesen, jetzt die letzte.
Genau, man muss ein Geschichtsbuch aufschlagen und sehen, ja, das ist nicht irgendwie etwas Spezielles, das ist eigentlich normal. Leider. Darum müssen wir unsere Verteidigungsfähigkeit aufstellen. Wir müssen sie nicht nur aufstellen, wir müssen sie nachholen. Mhm. Und das sind natürlich riesige
Beträge
und riesige... man muss auch mit der Bevölkerung überzeugen, dass das überhaupt braucht. Mhm. Wir fühlen uns doch noch sehr sicher. Man schaut das im Fernsehen, man hört das im Radio jeden Tag, es ist schon ein bisschen beunruhigend, aber es ist doch noch so weit weg.
Ja, ja.
Es ist noch nicht, ja, es ist noch nicht 12, ja.
Nein,
schon am Apéro.
Ja, ja, genau.
Ja, das gibt ein bisschen Mut, das ist gut.
Nein, ich meine, das ist natürlich so, aber ich glaube schon, auch in der Bevölkerung ist etwas passiert.
Ich denke, das Bewusstsein ist schon da, dass wir uns verteidigen müssen. Es geht ja nie um Aggression. Unsere Neutralität ist, denke ich, am Volk wirklich sehr wichtig. Mir übrigens auch, weil wenn man es einmal verloren hat, ist es fertig. Wir sehen schon Putin, seine Reaktion auf den Bürgerstock. Weil das ist doch genau die Schweiz, sie bringt ihre Bons Office. Oder? Sie macht so quasi eine Offerte, wir bringen euch gerne zusammen, wir unterstützen euch bei Friedensförderung, da sind wir immer sehr aktiv. Wir haben auch sehr viel da investiert, dass das möglich geworden ist. Kommt Russland nicht ja nur. Am ersten Mal kommen sie selten um den Tisch, beide Parteien. Das wissen wir ja auch, das braucht seine Zeit. Aber wir zeigen da wirklich ein gutes Beispiel. Aber Russland hat das bereits so quasi als eine Aggression verstanden. Und gesagt,
ja, hat sie auch nicht eingeladen, natürlich.
Mal. Aber sie haben ja von Anfang an, also das Kartönchen muss man ihnen nicht schicken.
Genau.
Wenn sie gesagt hat, laut und deutlich, also so ein Zeichen, dann können wir sowieso nicht, das ist lächerlich. Ich meine, das schickt ein gesunder Bundesrat nicht noch das Kartönchen, damit es nachher noch mit Schmach wieder rückkommt. Also da darf man nicht sagen, sie sind nicht eingeladen worden. Ich glaube, das ist wirklich etwas, das nicht stimmt.
Okay.
Sie sind ganz klar gewesen. Aber immerhin zwischen 90 und 100 Staaten sind vertreten gewesen. Und wir haben es jetzt nicht über den Bürgerstock,
ja, ja,
zu sagen, wir tun unsere Neutralität so leben, indem wir Frieden fördern, aber nicht selber einschreiten. Das heisst aber noch nicht, dass wir uns nicht mühen und dürfen verteidigen. Und dort müssen wir wirklich aufbauen. Wir haben noch Panzer von den 60er Jahren. Was bringt das? Oder? Und das kostet, weil die muss man unterhalten. Den Ersatzteil findet man sowieso nicht mehr. Also geht es darum, brauchen wir Panzer oder nicht? Das dürfen die Diskussion haben. Klar, zuerst geht es um Fliegerabwehr, Drohnenabwehr. Das ist das Wichtigste. Aber wenn sie dann mal da oben sind, ja, was machen wir dann, wenn ein Boden keine Unterstützung da ist? Wir müssen schon eine Strategie aufbauen. Und zwar mit der modernen Technologie. Und ich denke, wenn wir mehr auf diese Technologie setzen, dann kommen vielleicht auch wieder die jungen Männer und sagen, hey, jetzt sehe ich endlich, warum ich die Armee jetzt kann ich mein Land auch effizient unterstützen. Wenn ich irgendwo im Regen stehen und warten, bis es weiss nicht, welche Zeit wird, wenn ich wieder retour. Ich meine, das ist nicht sehr attraktiv.
Ja.
Ich könnte mir das vorstellen. Wir haben einerseits den konventionellen Krieg, der wieder da ist, und andererseits haben wir ganz neue Bedrohungen. Sex über Cyber, Desinformation, die ganze
Drohnen, Destabilisierung,
Drohnen selbstverständlich und dann auch intern die ganze Destabilisierung, der Angriff auf unsere Demokratie allgemein in Europa und in der Welt, und das ist eine sehr grosse Drohung, und da müssen wir uns auch anpassen.
Jetzt der Wiederaufbau, es gibt verschiedene Zahlen, die umschwirren, aber man redet so zwischen 12 bis 16 Milliarden Franken, wo das braucht, einfach um wieder Verteidigungsfähigkeit an ein Level zu bringen, oder wo man ernsthaft davon reden kann. Und 2030 oder 2035, was meinen Sie?
Ich habe gestimmt für 2030 und dann ist der Bundesrat gekommen und hat gesagt, wir müssen sparen 2035. Und dann haben wir unsere Zahlen angeschaut in den verschiedenen Gebieten und haben gesagt, ja, es ist wahr, wenn wir bereits 2030 bereit sind, also auf 1%, nicht auf 2%.
Genau. Nur die Hälfte von dem.
Ja, ich als Sicherheitsdirektorin bin natürlich absolut dafür, Sicherheitspolitikerin, aber dann müssen so und so viele andere Gebiete sparen, sei es bei der Gesundheit, sei es im Sozialwesen, sei es in anderen Gebieten. Dann haben wir geschluckt und gesagt, okay, dann machen wir das Kontribut. Das ist klar, dass die Beträge in der Armee, die sind sehr hoch. Ein Flugzeug zum Beispiel kostet wahnsinnig viel. Dann sagen alle, mit diesem Flugzeug könnte man das und das finanzieren. Aber ich denke, wir haben nicht ein Problem mit den Mitteln. Wir haben das Problem, wie wir die Mittel einsetzen. Wir müssen nicht mehr Steuern erheben, wir müssen nicht mehr abkassieren. Ich denke, der Schweizer zahlt schon genug. Wir müssen schauen, wo wir das einsetzen. Wirklich. Erstens gibt es viele Subventionen, die wir verteilen.
50 Milliarden gemäss dem Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik.
Kann man das wieder mal ein bisschen anschauen. Weil ich habe einfach das Gefühl, wenn man mal etwas gegeben hat, dann darf man ja nicht darauf zurückkommen.
Das ist immer so in der Politik.
Das ist irgendwie so ein Nacki, das ist jetzt gegeben, dann darf man ja das Geschenk nicht wegnehmen, auch wenn es schon ein paar Jahre her ist. Ich denke, das müssen wir und dürfen wir anschauen, ob alle Subventionen aktuell sind und ob sie am besten Ort eingesetzt sind, das heißt, dort, wo es etwas bringt. Das sollte man also global noch mal anschauen, ohne Tabu. Und dann gibt es auch noch das Abü, also Leute, die vom System profitieren. Das ist auch etwas, das tabu ist. Sei es im Sozialwesen, sei es im Asylwesen. Und da muss man das auch näher anschauen, damit man die Politik nicht in Gefahr bringt durch ein paar Leute, die davon profitieren und dann nachher alle anderen quasi exponieren, sagen die alle Profiteure. Das stimmt nicht. Mhm. Aber wenn man sich nicht getraut, das näher anzuschauen und wenn man nicht dort ein bisschen aufpasst, wie das Geld und wo das Geld eingesetzt wird, dann ist die ganze Glaubwürdigkeit von dieser Unterstützung
dahin.
Oder? Ja, es ist gefährdet.
Ja. Wer soll das machen? Ich meine, manchmal, das Parlament hat wahrscheinlich gar nicht die Möglichkeit, das zu machen. Also am Schluss, glaube ich, muss das der Bundesrat machen.
Ja, aber wir geben ihm den Anstoss dazu.
Okay.
Wir haben mehrere Motionen eingereicht, jawohl, und Vorstösse, um zu sagen, schauen Sie jetzt, wir möchten gerne so schnell wie möglich aufrüsten, und zwar gescheit, dort, wo wir es am besten brauchen. Mhm. Dort, wo es die Armee moderner macht, flexibler macht, dass sie kann wirklich die Verteidigung wieder aufbauen nach den Standards von heute. Mhm. Aber da passt natürlich auch noch die Zusammenarbeit mit den Nachbarn und auch noch ins Spiel.
Ja, das möchte ich nachher noch, weil Sie in der NATO-Delegation sind, unbedingt noch darüber reden. Nur noch schnell, ich meine, wir reden jetzt ganz stark über die Entwicklungshilfe, ja, oder, wo man sollte, Einsparungen machen sollte. Teilen Sie die? Das war ja ein Sparbeschluss vom Ständerat, ja, gewesen, jetzt in der Sommersession. Teilen Sie die Ansicht, dass man dort an sich die Hälfte von dem Betrag einsparen könnte, den man braucht?
Ich habe das noch nicht so genau angeschaut, dass ich könnte sagen, die Hälfte langt. Aber ich denke, wir dürfen in der Schweiz keine heilige Kühe haben.
Okay.
Sechs Sozialwesen, sechs Asylwesen, okay, sechs Entwicklungshilfe, das sind alles sehr wichtige Gebiete. Mhm. Und es ist auch in der Tradition von der Schweiz, dass man die anderen Leute unterstützt. Und das ist in Ordnung. Das gehört auch zum neutralen Land. Mhm. Aber irgendwie müssen wir uns auch fragen, wie weit können wir im Ausland helfen und wann müssen wir anfangen, bei uns schauen. Mhm. Das gehört irgendwie dazu. Darum, ich denke, jetzt haben wir wirklich eine Priorität. Sicherheit ist das oberste Gebot von einem Land, von einer Demokratie. Wir müssen unsere Bevölkerung können schützen können.
Sonst gibt es keine Freiheit, oder?
Das ist unmöglich, genau.
Also es ist, für uns Liberale eine zentrale Staatsaufgabe, weil wir irgendwo durch wissen, für Sicherheit, das lohnt sich nicht, dass jeder nur für seine eigene Sicherheit schaut. Das ist sehr ineffizient. Und darum, also es ist letztlich eine raison d'être für einen Staat. Wenn er die Sicherheit vernachlässigen tut, dann braucht es ihn eigentlich, dann braucht es ihn für vieles andere, aber irgendwo durch ist das wieder Kern, oder?
Ja, man kann ja sich quasi nicht entwickeln, wenn man keine Sicherheit hat. Das sieht man in anderen Staaten. Mhm. Und es ist nicht nur für die Liberalen wichtig, das steht wirklich in der Bundesverfassung.
Stimmt.
Das ist,
aber es gibt
oben, man kann ignorieren.
Aber es gibt oben Parteien, die das nicht so wahnsinnig wichtig finden.
Oder? Ich denke, es ist eine Sache von der Priorität. Wenn wir keine Aufrüstung brauchen, dann sollen wir in anderen Gebieten priorisieren und dort das Geld gut investieren. Da bin ich auch dafür. Aber jetzt haben wir eine andere Lage. Wir können einfach nicht sagen, wir machen jetzt eine Nickel-Strategie, wir können alles allein. Wir können das nicht.
Genau.
Nicht in der aktuellen, nach all diesen Jahrzehnten sparen in der Armee. Wir haben wirklich nicht, was wir brauchen. Mhm. Also brauchen wir Zusammenarbeit, aber wir müssen auch glaubwürdig sein und uns selber aufstocken. Wir können nicht einfach da sein und warten, bis uns dann die anderen unterstützen.
Ja.
Das ist auch eine Illusion.
Das will ich jetzt vertiefen, weil Sie sind in der NATO-Delegation von der Sicherheitspolitischen Kommission. Und wir machen dort ja mit, bei Partnership for Peace.
Genau.
Und Diskussion läuft jetzt. Was sollen wir noch mehr machen? Sollen wir noch mit der NATO Übungen machen? In der Luftverteidigung, vielleicht auch mal im Boden oder so weiter? Was ist da Ihre Ansicht?
Ich bin der Ansicht, dass wir zusammenarbeiten miteinander, damit wir für den Ernstfall, wenn er mal kommt, vorbereitet sind. Wenn er nicht kommt, umso besser. Das heisst ja, defensiv sein. Oder? Mhm. Also quasi, nein, die Schweiz greift man jetzt nicht so an, komplizierter, als wir uns das vorgestellt haben. Das ist ja der Zweck von der Übung. Ich hoffe, dass es nie so weit kommt, aber man kann es nicht darauf ankommen lassen. Mhm. Darum, wir tun es vorbereiten, und zwar, wie gesagt, die Eagle-Strategie, wie man das gemacht hat in den letzten Weltkrieg, ist illusorisch, entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Darum müssen wir zusammenarbeiten. Was machen wir? Sie haben es gesagt, mit der NATO-Friedensförderung. Das funktioniert sehr gut. Wichtig ist, dass man noch kennt, dass man weiss, wie es funktioniert und dass man miteinander übt. Und dort liegt ja der Hals im Pfeffer. Mhm. Ich meine, haben wir in der Schweiz die Möglichkeit, einen Grossangriff abzuwehren, üben? In einem Industriegebiet oder in einer bebauten Zone.
Ja.
Wo haben wir das?
Ich weiß nicht. Haben wir es nicht?
Nein, wir haben es nicht. Es gibt Waffenplätze. Dort haben sie 3-4 verschiedene Gebäude. Da kann man zum Beispiel üben, wenn man einen Geiseln entfreit oder wenn man jemanden, der sich verschanzt hat, kann rausholen.
Aber etwas Größeres gibt es nicht?
Nein, ist unmöglich. Gibt es in der Schweiz nicht. Das gibt es im Ausland. Man muss nicht einmal so weit. Das gibt es im Ausland und die tun uns das zur Verfügung stellen. Erstens, da kann man dort üben, im Ernstfall. Mhm. Mit den Infrastrukturen, mit der U-Bahn, mit einer Autobahn, mit einem Spital, mit den Schulen. Das ist wirklich fast real life. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dann geht es auch, wie schaffen wir miteinander zusammen. Mhm. Und das kann man nur, wenn man zusammen übt. Und ich denke, die Übungen, die wir weiterführen, das ist sehr wichtig. Und man kann auch sehr viel lernen voneinander. Das ganze Know-how, das dürfen wir übernehmen und das tut uns bereichern.
Ist das jetzt, ich höre schon Leute, die jetzt Fragen stellen, ja, aber ist das nicht neutralitätsmässiges Problem dann nachher, wenn wir mit der NATO üben, irgendwo auf einem
Nein, ich denke nicht. Wir machen ja nicht mit bei einem Angriff, wir dürfen überhaupt nicht mitmachen in einem Konflikt. Das ist ja ganz klar. Mit der Neutralität nicht vereinbar.
Ja.
Okay. Aber das ist auch gar nicht der Zweck von der Übung. Was für mich mit der Neutralität nicht stimmen würde, wäre ein Beitritt zu der NATO. Mhm. Das finde ich kompliziert. Das würde ich jetzt nicht ins Auge fassen. Aber zusammenarbeiten, zusammen üben, ja, weil es geht ja um Verteidigung von unserem Land. Mhm. Und Neutralität, unsere Neutralität ist eine bewaffnete Verteidigungsneutralität. Es steht nie, dass wir uns nicht verteidigen dürfen. Gegen das. Wir müssen das. Wenn wir vom Ausland erwarten, dass sie uns unterstützen im Ernstfall, wenn wir uns selber nicht aufrüsten und parat machen, das ist unglaubwürdig. Ich würde sogar sagen, das ist egoistisch. Einmal mehr, wir machen es nicht, es kostet zu viel und überhaupt ist es unsympathisch. Die anderen sollen uns dann helfen. Ich glaube, so funktioniert das heutzutage nicht mehr.
Ja, das gehört mir auch, oder? Ich meine, die Schweiz hat das lange ein bisschen so gemacht. Und mit diesen neuen Bedrohungen, irgendwelche Raketen und so, vor allem im Luftraum, das ist wahnsinnig aufwendig für ein kleines Land, oder? Und darum, ich tendiere auch ein bisschen, wir müssen wahrscheinlich mit jemandem zusammenarbeiten, der das kann. Und dann müssen wir unsere Hausaufgaben gleichzeitig machen.
Ja, ich sehe es genauso. Und übrigens, wenn Sie die Luftwaffe ansprechen, sechs Missile, sechs Drohnen, die kommen ja von irgendwo her. Mhm. Weißt du, wenn die Länder uns das nicht melden? Mhm. Weil wir irgendwie auf Nerven gehen, weil wir nicht unseren Beitrag leisten. Mhm. Das kann man auch nicht unbedingt zählen.
Mhm. Ist denn Neutralität ein Thema, wenn Sie mit der NATO oder so, wenn Sie sich da irgendwo treffen, vielleicht im Hauptquartier in Brüssel, also, versteht man denn bei der NATO, was unsere Rolle ist? Oder ist das, es gibt ja immer so die Behauptung, gerade von SVP-Seite, das ist schon verloren gegangen?
Nein, das ist nicht verloren gegangen und das müssen wir auch wirklich pflegen. Das ist sehr, sehr wichtig für unser Land. Wenn es mal verloren ist, ist es sehr, sehr schwierig wieder zum Aufbauen. Mhm. Aber wie gesagt, wir haben eine bewaffnete Neutralität, wir haben eine Verteidigungsneutralität. Das steht bei uns so in der Verfassung. Also das dürfen wir wirklich, das müssen wir auch so leben. Aber ich habe gesehen, es war ja eine Parlamentsversammlung von der NATO. Also das sind Vertreter von allen Ländern. Und mir sind zwei Sachen aufgefallen. Erstens, all die Länder um Ukraine, die haben wahnsinnig Angst, dass sie angegriffen werden. Die sind alle der Überzeugung, dass nach der Ukraine sie drankommen. Und dass der Putin sein Ziel ist, die ehemaligen USSR, wie sagt man dem?
UdSSR, also UdSSR, Sowjetunion, Einflusszone, sagen wir.
Ja, Einflusssphäre. Dass er die Einflusssphäre wieder zurückgehen und wenn möglich sogar noch ausbauen.
Ja. Glauben Sie das auch?
Ja, ich denke, man darf es nicht unterschätzen. Ich finde auch China da nicht sehr klar ihre Stellung, oder? Sie unterstützen Russland nicht direkt, aber sie sagen, sie sind ein guter Freund, sie öffnen ihm den März, seit wir da respektive NATO Sanktionen verhängt haben, die wir auch übernommen haben. Er hat einfach andere Märkte gefunden in Asien. Hätten wir ja auch gemacht, an seiner Stelle. Und wenn natürlich dann China auch als spezielles Regime, sehr antidemokratisches, undemokratisches System, Russland und ihre Expansionslust anfängt zu unterstützen, dann wird es für uns Europa schon ein bisschen kompliziert. Ich denke, wir müssen da schon aufpassen. Ich sehe es auch als eine Eskalationsgefahr. Das ist mir wirklich aufgefallen. Ich denke, wir in der Schweiz fühlen uns noch sehr sicher. Ich habe gesehen, die Länder fühlen sich sehr wenig sicher. Wenn wir es haben von den neutralen Staaten, Schweden, Finnland, sind ja neutral gewesen, sind nicht in der NATO gewesen.
Jetzt, sofort beitreten?
Ja, sofort beitreten. Sie sind ja im Grenzgebiet zu Russland und die sind ja bereits dort im Meer aktiv. Darum haben sie gesagt, die einzige Möglichkeit, dass wir überleben können im Ernstfall, ist, dass wir beitreten. Mhm. Gott sei Dank sind wir nicht in dieser Lage. Mhm. Aber auch dort haben wir gesehen, sie haben vorher als neutrale Staaten sehr eng mit der NATO zusammengearbeitet. Mhm. Und irgendwann ist dann der Druck so hoch geworden auf ihre Sicherheit, dass sie gesagt hat, können wir unsere Neutralität behalten oder nicht. Und dann haben sie das abgewogen und gesagt, nein, die Gefahr ist zu gross, wir müssen sie aufgeben. Wir sind Gott sei Dank nicht in dieser Lage. Gott sei Dank nicht, aber das heisst nicht, dass wir nicht trainieren müssen, schauen, was passiert und die Augen offen behalten.
Ich glaube halt, wir haben ja das immer gemacht. Wir haben schon im Kalten Krieg mit der NATO enge Kontakte gehabt. Wir haben einfach nicht wahnsinnig viel darüber geredet. Und vielleicht sollte man nicht, wir sollten nicht ständig darüber reden. Also, gut, eben in der heutigen Zeit vielleicht geht das nicht mehr, aber es ist doch so, dass man hat doch dort auch gesagt, wir sind Teil vom Westen. Wir sind einfach nicht Teil von der NATO, genau. Wir sind aber Teil vom Westen. Wenn es zu einem grossen Konflikt in Europa kommt, ist klar, auf welcher Seite wir stehen. Es ist auch so, dass neutralitätsrechtlich im Moment von einem heissen Krieg können wir durchaus mit jemandem zusammenarbeiten, oder? Und das muss man ja faktisch vorbereiten. Aber man muss vielleicht der Bevölkerung wieder erzählen, was Neutralität wirklich ist und was sie nicht ist, oder?
Ja, andererseits haben Sie recht, wir denken, wir müssen pragmatisch bleiben. Weil wenn wir uns in die grossen Theorien hineinstürzen, dann wird es langsam ein bisschen kompliziert. Ja. Wir müssen schon schauen, dass wir pragmatisch bleiben und uns verteidigen können. Wo ich absolut bei Ihnen bin, wir sind mitten im Kontinent. Und wir teilen die gleichen Werte. Mhm. Wir teilen unsere Demokratie, wir teilen unsere Freiheit mit den umherstehenden Staaten. Und für das stehen wir an. Und diese Werte sind momentan auch bei uns in Gefahr. Mhm. Und wir haben nicht nur ein Interesse wegen Panzer und Flugzeug, sondern die ganze Bedrohung, die ganze Einflussnahme, die ganze Desinformation, die ganze Destabilisierung, Versuche, die jetzt kommen, von sechs von Russland, aber auch von China,
unbedingt.
Die sind brandgefährlich. Brandgefährlich. Mhm. Und für das müssen wir uns eben auch aufrüsten. Aufrüsten, das heisst nicht Panzer und Flugzeug kaufen. Das heisst, uns vorbereiten für alle Gefahren, alle Bedrohungen, die wir haben, die alten, die wieder kommen, aber auch die neuen. Und dazu kommt auch die ganze Migrationsproblematik, die mit dem Klimawandel noch stärker wird, zunehmen. Wie meistern wir das? Danach kommt die ganze, wenn ich es angesprochen habe, Destabilisierung. Wie gehen wir mit dem um? Wie weit können wir unsere Freiheit behalten, aber doch gewisse Sachen ein bisschen in Kontrolle bringen? Sonst werden wir überrannt. Sechs von der Kriminalität, sechs von der Desinformation. Und das sind alles Angriffe auf unsere demokratischen und Freiheitswerte. Und das ist auch nötig, dass wir das schützen. Und das braucht natürlich auch Investitionen. Sechs in der Zivilgesellschaft, sechs in der Armee.
Braucht es auch Investitionen so ein bisschen in Überzeugungsarbeit? Oder manchmal finde ich, wir sind im Westen ein bisschen träge geworden. Wir wissen nicht mehr genau, was die Werte sind. Wir reden nicht mehr davon, höchstens vielleicht am 1. August, aber auch dann. Oder das wirklich das Bewusstsein, was eine offene, freie und sichere Gesellschaft ausmacht. Ich glaube, da müssen wir auch ein bisschen, ich sage jetzt ideologisch, wieder aufrüsten.
Ich denke, wir müssen das wieder in Erinnerung rufen. Manchmal habe ich fast das Gefühl, wenn man darüber redet, kommt man fällt als ein alter Greiter daher. Oder? Das, sind noch, das interessiert uns doch nicht mehr, Grossmami. Okay, das ist wichtiger denn je.
Ja.
Aber wir haben es einfach jetzt so irgendwie integriert. Das ist so selbstverständlich, ja, dass wir das haben.
Und dass wir kein Problem haben.
Wir haben
und das
kein
alles
Problem,
gut
wir haben genug gestützt. Wir jammern ein bisschen, das wird teuer. Ja. Und selbst können wir nicht mehr kaufen. Ja, aber wir sind noch nicht am Hunger, wir haben noch das Dach über dem Kopf. Vergleich mit anderen Ländern.
Das sagt man dann immer, genau.
Ja, okay. Wir müssen schon darauf achten, dass wir unseren Wohlstand behalten können. Aber der Wohlstand, der fällt auch nicht vom Himmel.
Mhm.
Und darum denke ich, die Werte müssen wir wirklich in Erinnerung rufen, auch für die neue Generation, die das nicht erlebt hat.
Mhm.
Sie wissen nicht, was es war vorher. Wir wollen es auch nicht unbedingt wieder in Erinnerung rufen. Aber wir haben immer Krieg in Europa, seit es Europa gibt.
Mhm.
Wir haben immer müssen schauen, dass wir uns verteidigen können. Es sind Millionen und aber Millionen Menschen gestorben wegen dem Krieg.
Mhm.
Wir haben da irgendwie immer können ein Plätzchen finden, mehr oder weniger in Sicherheit. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Mhm. Und wenn wir meinen, das geht ewig weiter, sind wir vielleicht ein bisschen optimistisch. Ich denke, wir müssen unseren Teil machen. Wir müssen uns diese Werte in Erinnerung bringen. Wir dürfen keine heiligen Kühe haben und dürfen da tasten. Wir müssen eine offene und eine ehrliche Diskussion haben mit unserem Volk.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Jacqueline de Quattro, danke fürs Gespräch, danke für den Besuch und ein anderes Mal. Merci vielmals. Und
danke.
Wenn euch das gefallen hat, das Gespräch, dann tun einen Daumen nach oben, einen Kommentar lassen oder ein Feedback mir schreiben auf dominik.feusi@nebelspalter.ch. Merci vielmals.
Santé.